Im Themendialog Stimmen aus der Praxis, der Podcast für medizinische Technologinnen und Technologen.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von MT im Dialog Stimmen aus der Praxis. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin beim Deutschen Ärzteverlag und heute sprechen wir über Rassismus und Diskriminierung. Für die Betroffenen kann das im Arbeitsalltag eine echte Herausforderung sein. Dabei geht es nicht nur um offene rassistische Beleidigungen oder Anfeindungen, sondern auch um subtilere und strukturelle Formen. Welche Auswirkungen Rassismus auf die Betroffenen hat und wie es ihren Alltag beeinflusst, darüber sprechen wir in dieser Folge mit Daniel Möller. Er ist Schulleiter an der Schule der medizinischen Technologien für Laboratoriumsanalytik der Uniklinik Köln und er hat selbst Erfahrungen mit Rassismus gemacht und sich auch wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt. Im Interview spricht er darüber, wie wir uns für Diskriminierung sensibilisieren und aktiv gegen Vorurteile vorgehen können und welche Strategien es gibt, um Gleichberechtigung und Inklusion zu fördern.
MT im Dialog, das Interview.
Ja, hallo Herr Möller, schön, dass Sie heute bei uns sind in unserem Podcast MT im Dialog, Stimmen aus der Praxis. Wir sprechen heute über das Thema Integration und Rassismus im beruflichen Kontext. Und vielleicht stellen Sie sich kurz mal vor, wer Sie sind, wie Sie in die medizinische Technologie gekommen sind und warum Integration Ihr Thema ist.
Also erstmal möchte ich mich bedanken für die Einladung, dass ich hier sein kann und dass wir gemeinsam darüber sprechen können. Zu mir, mein Name ist Daniel Josef Möller, ich bin Gesundheitspädagoge, ich bin MTL, also medizinischer Technologe für Laboratoriumsanalytik und mittlerweile auch ein bisschen eine hohe Expertise hinsichtlich Rassismuskritik, weil das Thema war in meiner Qualifikationsarbeit. Genau. Ich kann ja noch mal ein bisschen ausholen, wie ich in das Berufsfeld Schlüsselrolle war in den 90er Jahren der Film Outbreak, lautlose Killer. Ich glaube, den weiß man noch, 1995.
An den erinnere ich mich, Dustin Hoffmann, ne? Ja.
Genau, 1995, ich habe gestern nochmal nachgeschlagen, wann er rausgekommen ist und das war im Endeffekt eigentlich so ein bisschen mein Gatekeeper in das Feld der Laboratoriumsanalytik. Ich bin in Thüringen geboren, in Erfurt, also 1984 sozusagen, 42 Jahre und habe dann so mit 16 gesagt, okay, ich möchte in die große Stadt und habe mich beworben deutschlandweit und habe dann eben mit 16 die Ausbildung hier an der Uniklinik in Köln absolviert. Und habe dann 10 Jahre im Berufsfeld gearbeitet als MTA, damals ja noch, ne, also in der alten Berufsbezeichnung. Und irgendwann mal war der Wunsch dann in die Großstadt zu gehen, nämlich nach Berlin. Und habe da weiter im Berufsfeld gearbeitet, bis dann irgendwann mal eine Kollegin zu mir meinte, Daniel, du arbeitest gerne mit auszubildenden Personen. Und das war mein zweiter Gatekeeper sozusagen in die Pädagogik, dass ich dann Weiterbildung gemacht habe. Das waren so 200 bis 300 Stunden und bin darüber dann in das Berufsfeld berufliche Ausbildung seit 2014, also gute 11 Jahre. Und dann immer berufsbegleitend studiert, erst auf Bachelor-Niveau Healthcare Education und dann ab 2020 mein Master in Gesundheitspädagogik und dann spezialisiert in der Masterarbeit Thema Rassismuskritik, diskriminierungssensibilisierte Unterrichtsgestaltung. Genau, das ist so ein bisschen mein Werdegang.
Warum interessiert Sie dieses Thema so besonders?
Natürlich persönlich. Ich habe einen Migrationshintergrund und es ist meine Lebensrealität, gerade hinsichtlich Rassismus. Stark geprägt natürlich auch von meinem Werdegang, dass ich im Osten sozialisiert bin und im Endeffekt gerade in den 90er Jahren da eben auch eine hohe Welle an Rassismus in der Gesellschaft zu spüren war. Und von daher war es immer Lebensrealität für mich. Und sich dann eben durch Studium wissenschaftlich damit zu beschäftigen, kam im Endeffekt einfach durch Studium, um natürlich, wenn wir es historisch nehmen, 2020 der Tod von George Floyd, Black Lives Matter, grundlegende Bewegung, wo auch Deutschland schon sensibilisiert worden ist, überhaupt rassismuskritisch sich zu bewegen. Sag das mal so, das ist eigentlich die Initialzündung auch für sehr, sehr viele Studien, für wissenschaftliche Arbeit hier in Deutschland, was im Endeffekt in anderen Ländern, klassisch sagt man ja immer UK und USA, die haben ja schon ganz weit zurückführende empirische Daten. So, genau, und das war für mich so ein bisschen der Schlüssel 2020, Black Lives Matter plus Masterstudium und dann im Endeffekt die erste große Studie ist der Afrozensus 2020, der mich persönlich widergespiegelt hat, dass meine Lebensrealität eben auch wirklich so stimmt. Ja, also, dass wir Ungleichbehandlung haben. Und das hat für mich eben mich auch motiviert, mich damit näher zu beschäftigen.
Wenn wir jetzt über Rassismus und Rassismuskritik sprechen, vielleicht mal ganz grundlegend, was ist das genau? Wie definieren Sie Rassismus?
Rassismus, sage ich immer, geht über die individuelle Ebene hinaus. Na, Rassismus ist mehr als Beleidigung und Beschimpfung oder auch wirklich körperliche Gewalt, sondern Rassismus ist ein System, was über Jahrzehnte, Jahrhunderte erstellt worden und aufrechtgehalten wird. In der Rassismustheorie unterscheiden wir wirklich drei klassische Wirkungsebenen, von der individuellen Ebene zur institutionellen Ebene bis über dann zur strukturellen Ebene. Und das finde ich immer ganz, 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 ganz wichtig, wenn man über Rassismus spricht, dass in dem Diskurs über Rassismus ganz häufig immer nur die individuelle Ebene eine Rolle spielt, aber die Betroffenen immer eigentlich wissen, dass es wirklich was Strukturelles, Systematisches ist. Und das ist so ein bisschen im Diskurs die Schwierigkeit auch und wo es wirklich auch zu Konflikten kommt, weil ganz häufig marginalisierte Personen viel, viel mehr über das System wissen als nicht marginalisierte Personen.
Wie erleben Sie das denn in Ihrem Arbeitsumfeld? Wie sieht es da aus mit Vielfalt, mit multikulturellem Berufsumfeld? Also erleben Sie es als so divers wie die ganze Gesellschaft oder ist es in dem Berufsfeld irgendwie noch anders?
Ich erlebe es so, wie es in der Gesellschaft ist. Ich arbeite ja in meiner Position als Schulleitung aktuell und aber trotzdem auch als Lehrperson mit auszubildenden Personen zusammen. Wir sind hier in Köln. Von daher haben wir auch sehr diverse Ausbildungskohorten. Mir ist es wichtig, einfach in dem wichtig, dass ich mich mit identifiziere, dass meine Sichtweisen deckungsgleich im Endeffekt ist. Und von daher ist es schon meine Lebensrealität und mein Alltag hier. Wenn ich das Gesundheitssystem betrachte, sehe ich da natürlich auch Diversität als Alltag, aber da habe ich die kritische Brille wieder drauf. Da kommt es nämlich zu Ungleichheiten und zu Ungerechtigkeiten, zu Privilegien, Nicht-Privilegien. Und von daher finde ich das sowohl im Privaten als auch übergeordnet im Sektor Gesundheitswesen total eine Rolle.
Lassen Sie uns da direkt bleiben, wenn Sie sagen, es gibt im Gesundheitswesen Ungleichbehandlung, Diskriminierung. Was passiert da konkret? Was erleben Menschen mit einem Migrationshintergrund?
Ja, das sagen ja die aktuellen Studien. Ne? Also wenn ich so ein bisschen mich mal fokussiere auf, es gibt zwei gute Studien, zwei große Studien, das ist gerade was anti-schwarzer Rassismus auch angeht, ist es der Afrozensus. Da waren die Kernaussagen in dem Fall, dass vor allen Dingen auch Beschwerden nicht ernst genommen werden, dass Beschwerden sozusagen als überempfindlich, kultureller, gesteuert dargestellt werden und dass dadurch auch Fehldiagnosen abgeleitet werden. Dann das Thema Dermatologie, gerade bei People of Color, schwarze Personen, dass im Endeffekt die Lehrbücher stark fokussiert sind, medizinische Kenntnisse auf weißer Haut eben überhaupt darzustellen. Das sind aus der Perspektive des Afrozensus. Dann gibt es natürlich noch weitere große Studien. Das ist der nationale Rassismusmonitor, der regelmäßig veröffentlicht, betrachtet dann unterschiedliche Facetten des Rassismus. Na, wir unterscheiden ja nochmal antischwarzen Rassismus, antimuslimischen Rassismus, antiasiatischer Rassismus. Da gibt es ja auch unterschiedliche Ausprägungsgrade. Und hier ist zum Beispiel beim antimuslimischen Rassismus ganz auch klassisch, da kommt dieser Stichwort Morbus Mediterranus, na, das im Endeffekt gerade südländisch gelesene Personen in ihrem Schmerzempfinden und ihrer Wiedergabe einfach überempfindlich sind oder es überreagieren, weil es zu kulturell zugeschrieben wird.
Sie haben gerade über den Afrozensus gesprochen. Sagen Sie mal für alle, die es noch nicht gehört haben, was ist das genau?
Genau. Der Afrozensus ist eine große Studie hier in Deutschland, die 2020 veröffentlicht worden ist. Und es geht hier um die Darstellung der Lebensrealität von afrodiasporischen Personen hier in Deutschland. Afrodiasporisch heißt im Endeffekt alle, die mit einem afrikanischen Background hier in Deutschland leben. Und der Afrozensus beleuchtet die Lebensrealitäten in unterschiedlichen Settings, vom Gesundheitswesen bis Polizei, bis Behörde, bis Bildung. Und da kann man im Endeffekt sehr viele empirische Daten herausnehmen. Und ich habe mich da persönlich auch wiedergefunden. Na, also ich habe im Endeffekt in den Afrozensus, in den Ergebnissen, okay, es ist nicht nur meine subjektive Meinung, sondern es ist ein kollektives Empfinden. Und das fand ich gerade beim Afrozensus sehr, sehr schön.
Das heißt, wir sind jetzt gerade auf Rassismus gegen Patientinnen und Patienten eingegangen. Wie erleben Sie es bei Kolleginnen und Kollegen, also bei den Mitarbeitenden im Gesundheitssystem? Wie ist die Lage da?
Da gibt es auch empirische Daten. Hier kommt es ganz häufig, und ich habe es im Endeffekt auch persönlich erlebt, Abschreibung von Kompetenz. Also im Endeffekt, man spricht einer weißen Person mehr fachliche Kompetenz zu als einer nicht weisen Person, beziehungsweise nicht weise Personen müssen mehr leisten oder mehr Performance zeigen, um im Endeffekt als Kompetenz anzusehen. Genau, das ist ein ganz klarer Fakt, den man gerade auch im medizinischen Kontext in Zusammenarbeit mit PatientInnen, na, dass im Endeffekt eine Pflegefachperson, die schwarz ist, dann vielleicht nicht vom Patient XYZ behandelt werden möchte, weil man auch denkt, es ist kein medizinisches Fachpersonal, sondern Reinigungspersonal.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie kennen das auch aus persönlicher Erfahrung. Nun sind Sie selber Schulleiter, also in der Hierarchie doch relativ weit oben. Haben Sie das Gefühl, dass Sie mehr leisten mussten als ein weißer Mensch, um an diese Position zu kommen?
Ja, weil ich so sozialisiert bin. Im Endeffekt war das immer schon mein Überlebensinstinkt, gerade in der Schule als einzig schwarze Person Anerkennung zu bekommen durch Köpfchen und durch Wissen. Also ich war immer schon in der Schulbildung oder in der allgemeinbildenden Schule, habe ich herausgefunden, dass ich dadurch unanfechtbar bin. Also ich habe irgendwie eine Schutzmauer dadurch aufgebaut und das internalisiert so ein bisschen auch in meiner Persönlichkeit, in meinem Charakter und das kann an der einen oder anderen Stelle ähnliche Erleben oder Erfahrungen auch bei anderen Personen hervorrufen. Ja.
Sie haben jetzt schon jede Menge Vorurteile angesprochen, die Menschen mit Migrationshintergrund das Leben schwerer machen. Was kann man denn dagegen tun? Also um solche Vorurteile abzubauen, sowohl bei Kolleginnen und Kollegen als auch bei den Patienten?
Also erstmal, was man wissen muss darüber, ist, dass unser Kopf funktioniert in Kategorien. Ja, also eine Stereotypisierung ist total physiologisch. So laufen wir durch die Welt. Das heißt, unser Kopf funktioniert so. Schwierig wird es dann im Endeffekt, wenn man es dann gekoppelt mit einer negativen Zuschreibung und dann wird es dann zum Vorurteil. Ich sage immer in meinen Rassismus-Sensibilisierungskursen und in Workshops, dass Vorurteile und Stereotypisierung der Nährboden für Diskriminierung. Das bezieht sich ja nicht nur auf Rassismus, sondern auf alle Diskriminierungsformen, die wir haben. Und das kann man im Endeffekt eigentlich nur umgeben, dass man erstmal sensibilisiert ist und reflektiert, diese kognitive Strukturen aufzubrechen und sein Kategoriesystem anders anzulegen.
So. Wie lernt man das? Also wenn Sie das auch selbst unterrichten in Workshops, wie kann man das Menschen beibringen?
Training, 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 sage ich immer. Es ist im Endeffekt erstmal Sensibilisierung. Es ist nicht gemacht mit einmal einen Workshop machen. Es ist nicht gemacht mit vielleicht einmal in einer Vorlesung zu sein, sondern wir brauchen eine strukturelle Verankerung. Und das ist eben ganz, 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 ganz wichtig, dass man erstmal kontinuierlich, dass es irgendwo auch ein bisschen intrinsisch motiviert ist, weil die Zugänge zumindest für die Sensibilisierung da sind. Wir haben jetzt Social Media, ne? Wir haben viele Bücher, ne? Ich sage ja dann immer auch Own Voice Veröffentlichungen, also Personen, AutorInnen of Color, die im Endeffekt ihre Lebensrealität oder Geschichten eben auch schildern. Da kann man sich gute, erstmal erste Einblicke abholen und sich da immer kontinuierlich weiterentwickeln.
Also im Grunde der Weg geht über sich miteinander beschäftigen, sich für das Leben der anderen interessieren und einfach nicht mehr nur so den Menschen als so eine Schablone zu sehen, sowas, was quasi so ein Stereotyp ist, sondern tatsächlich über die Individuen, über die Persönlichkeiten zu sprechen, oder?
Ja, ja, richtig. Und vor allen Dingen, es ist auch sehr, sehr individuell. Na, also gerade was auch unterschiedliche Diskriminierungsformen angeht, die verstärken sich ja. Na, wir haben ja das Phänomen der Intersektionalität, na, dass im Endeffekt ich als schwarzer Mann noch mal eine ganz andere Lebensrealität hat als eine schwarze Frau, die vielleicht zusätzlich auch noch eine Transperson ist. Das sind ja noch mal unterschiedliche Aspekte, die sich dann individuell bedingen. Und das muss man gerade in den Diskurs auch berücksichtigen.
Dann haben wir noch eine andere Definitionsfrage. Was ist Intersektionalität?
Genau. Intersektionalität ist entstanden in den 90ern, der Begriff, geprägt von der amerikanischen Professorin Kimberly Crenshaw. Und Intersektionalität bedeutet eigentlich Überschneidung und man muss sich bei dem Begriff eigentlich eine Kreuzung vorstellen. Und die Kreuzung, jede Abfahrt ist sozusagen eine mögliche Diskriminierungs- oder Diversitätsdimension. Geschlecht, Herkunft, körperliches Befinden. Und je mehr Abzweigungen man hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf dieser Kreuzung es zu Unfällen oder zu Konflikten kommt. Und das beschreibt eben Intersektionalität. Und ich finde gerade die Metapher, die Crenshaw dafür genutzt hat, einfach super mit der Kreuzung.
Es ist alles sehr komplex. Also gerade, wo Sie jetzt gesagt haben, es gibt noch so diese unterschiedlichen Facetten von Diskriminierung. Also ein Schlüsselbegriff, wenn es darum geht, Diskriminierung abzubauen, ist immer dieses Thema inter- und transkulturelle Kompetenz. Wenn man das jetzt noch nicht gehört hat, können Sie vielleicht kurz mal sagen, was verstehen wir darunter?
Richtig. Also wir sind ja alle so ein bisschen erzogen worden, multikulturell. Ja, also Multikulti-Teams oder es ist alles bei uns, unsere Teams sind Multikulti und eigentlich ist der Begriff der Multikulturalität besagt eigentlich aus, dass verschiedene Kulturen in einem Raum zusammen existieren, aber nicht miteinander in Verbindung treten. Die nächste Stufe ist eigentlich Interkulturalität, dass sich die Kulturen, die Bubbles, die nebeneinander existieren, zumindest sensibilisiert sehen, sich miteinander zu beschäftigen, um im Endeffekt da in den Austausch oder in eine Zusammenarbeit zu kommen. Die nächste Stufe ist dann die Transkulturalität, die im Endeffekt eine große Erweiterung ist, weil hier ist das Kulturverständnis so, dass Kulturen auf individueller Ebene auch wieder total verflochten ist. Ergo, man kann im Endeffekt kulturelle Einflüsse sozusagen aus Deutschland haben, weil ich im Endeffekt eine deutsche Familie, stark deutsch sozialisiert bin. Ich habe aber zusätzlich kulturelle Einflüsse aus Afrika aufgrund von meines Vaters. Und das ist im Endeffekt dieses Verständnis, dass Kulturen ineinander übergehen und einen fließenden Übergang haben. Das ist eigentlich Transkulturalität. Und deswegen arbeite ich sehr, sehr gerne mit dem Begriff Transkulturalität, weil das für mich eigentlich die Zielstellung ist. Das Ziel eigentlich in unserer Gesellschaft, dass wir eigentlich transkulturell auch agieren.
Schönen Dank für die Definition. Das war mir jetzt so in der Abgrenzung interkulturell, transkulturell auch noch gar nicht so klar. Warum ist denn dann dieser Begriff transkulturelle Kompetenz gerade für das Gesundheitswesen so wichtig?
Weil wir im Endeffekt, das hatten wir ja eben schon zum Anfang gesagt, weil wir hier gerade im Gesundheitswesen so viele Individuen zusammentreffen, die eben so unterschiedliche kulturelle Einflüsse haben. Also Transkulturalität kann man ja auch nicht nur aufs Individuum beziehen, sondern auch auf die Organisation. Na, wir schaffen unsere gemeinsamen Werte, ohne dass die ein oder andere Kultur unsere Norm in Anführungszeichen ist und den Standard. Von daher finde ich den Gang zur Transkulturalität wesentlich effizienter.
Sehen Sie denn diese Entwicklung schon oder ist es eher was, was Sie sich wünschen? Also passiert das schon, dass wir uns in Richtung mehr Transkulturalität entwickeln?
Also multikulturell, ich glaube, das ist abgehakt, weil das so ein bisschen 90er, 2000er ist. Jetzt haben wir Interkulturalität. Ich glaube, wenn sich Personen extrem damit beschäftigen und das auch zu ihrer Berufung und ihrem Arbeitsfeld machen, ist Transkulturalität eher das Ziel. Aber ich glaube, dass das noch gar nicht so im Verständnis ist und sehr viele in diesem interkulturellen Ansatz denken und sagen, es reicht aus.
Wieso reicht's denn nicht?
Weil der interkulturelle Aspekt gar nichts auch mit Rassismuskritik zu tun hat. Wir beleuchten hier null Machtverhältnisse, die im Endeffekt die absolute Basis ist für Diskriminierung. Ist ja jetzt nicht nur auf den Rassismus bezogen, sondern der interkulturellen Verständnis haben wir im Endeffekt überhaupt gar nicht die Perspektive dafür. Die Transkulturalität öffnet diese Perspektive, hier auch kritisch zu denken.
Es ist gut, dass wir das jetzt nochmal so ein bisschen aufsortiert haben, ne? Weil wenn Sie schon sagen, der Begriff ist noch gar nicht so bekannt, dann was verbirgt sich dahinter? Warum ist das denn für uns und für das Gesundheitssystem eigentlich eine wichtige Entwicklung? Was kann man denn tun, um im Gesundheitssystem mehr transkulturelle Kompetenz zu schaffen?
Ich glaube, im Endeffekt wirklich das Thema Diskriminierung aufzuarbeiten, braucht es hier strukturelle, institutionelle Verankerungen. Mehr als in einem Projekt oder im Aktionstag, sodass am Ende wirklich Strukturen, die im Endeffekt zu ungleichen Verhältnissen führen, abgebaut werden. Also beim Thema Rassismus sage ich eigentlich, wir müssen Rassismus dekonstruieren. Wir können nicht einfach von 0 auf 100 gehen und sagen, wir haben keinen Rassismus mehr. Rassismus wirkt systemisch und hat drei unterschiedliche Wirkungsebenen, von der individuellen über die institutionelle bis dann hinsichtlich zur strukturellen. Und das müssen wir dekonstruieren. Und das ist mehr als nur eine Einstellung, sondern es hat eben wirklich was mit struktureller Veränderung zu tun. Das heißt, wir brauchen dafür entsprechende Expertise. Und das muss eben mit einer Stabsstelle wie eine Gleichstellungsbeauftragte, dann diversitätsbeauftragte Person oder diskriminierungsbeauftragte Person geben, die das im Endeffekt strukturell verankern, gerade im Gesundheitswesen.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin vielleicht eine Klinikleiterin, eine Personalchefin in einer Klinik und ich höre das jetzt, ne? Und ich habe das Gefühl, wir müssen da mal ran an das Thema in unserer Organisation. Diese Idee, mit da eine Stabsstelle einzurichten, jemanden mit Fachexpertise einzustellen, guter erster Schritt. Was würde die Person dann tun, um zum Beispiel in einer Klinik Rassismus und Diskriminierung abzubauen? Oder für mehr transkulturelle Kompetenz zu sorgen, darüber sprechen wir ja gerade.
Da gibt es natürlich gute Ansätze. Ich habe das Ganze auf die Schule bezogen. Rassismuskritische Schulentwicklung bedeutet dann eben auch zum Beispiel angefangen mit Curriculas. Wo wird denn in unseren Lehrbüchern auch Rassismus reproduziert? Wer spricht vor allen Dingen? Von wem wird gesprochen? Und welche Perspektiven werden dargestellt? So, also im Setting der Schule kenne ich mich da schon ein bisschen besser aus. Ne? Wenn wir im Endeffekt bei Schulen im Gesundheitswesen bleiben, fängt es da eben wirklich eben eigentlich auch an, dass man wirklich curriculare Arbeit kritisch betrachtet, dass man Lehrbücher kritisch betrachtet, dass man Leitfäden erstellt. Wie kommunizieren wir untereinander? Ne? Also was sind diskriminierungssensible Unterrichtselemente? Ne? Verwenden wir mehr Selbstbezeichnungen als Fremdbezeichnungen. Ne? Da gibt es ja viele, viele Instrumente, wie wir sozusagen diskriminierungssensibel Unterricht oder Lehr- und Lernsettings einrichten können.
Wenn wir jetzt mal wieder zum Kontakt zu Patientinnen und Patienten kommen, das haben Sie ja auch schon angesprochen, auch da gibt es viele Punkte, wo Diskriminierung stattfindet. Wie kann man das denn lernen oder auf was sollte man achten, damit sich Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen auch verstanden, respektiert, gut abgeholt fühlen? Es ist so vielfältig, wie geht man da vor?
Also ich glaube, eine ganz, ganz, ganz relevante Sache ist Sprache. Über Sprache wird sehr viel beeinflusst, sag das mal so. Von daher sich darüber Gedanken zu machen, wie spreche ich, und auch Rückmeldungen anzunehmen, zu sagen, okay, ich habe mich durch deine Äußerungen unwohl gefühlt. Es muss ja nicht unbedingt schon wieder heißen, ich fühle mich diskriminiert, sondern es führt bei mir zum Beispiel zu einer Mikroaggression oder zu einem Othering-Effekt, dass ich mich einfach anders fühle. Sprache finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt und eine Grundlage, um im Endeffekt hier auch eine Sensibilität oder einen diskriminierungsfreieren Raum zu schaffen.
Das gilt wahrscheinlich auch im gleichen Maß für Kolleginnen und Kollegen und das Team, oder? Also, was würden Sie da raten, wenn man jetzt ein Team hat, was aus Menschen aus sehr vielen verschiedenen Hintergründen und Kulturen besteht? Wie bringt man das zusammen, dass es wirklich gut miteinander funktioniert?
Genau, also im Endeffekt natürlich sich erstmal zu sensibilisieren, wie ist mein eigener Sprachgebrauch und immer Reflexionsräume zu schaffen und darüber zu sprechen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das machen wir ja mit unseren Auszubildenden auch, dass wir curricula das Thema interkulturelles und transkulturelles Lernen direkt im ersten Semester verankert haben. Mit dem Zielstellung, sie haben einen Verhaltenskodex erstellt. Ja, also jeder hat seine Perspektiven beleuchtet und sagt, okay, das sehe ich für kritisch, das möchte ich nicht und hier fühle ich mich auch wohl. Und das kann man, glaube ich, in Sachen Teambuilding definitiv regelmäßig auch machen.
Welche Verantwortung sehen Sie da bei Führungskräften? Also ist das was, was aus dem Team selbst kommen muss oder kann auch jemand von oben sagen, wir machen jetzt diese und jene Maßnahmen, damit ihr auch mit verschiedenen Kulturen gut funktioniert?
Ich glaube natürlich, dass die Verantwortung in der Führung natürlich vorhanden ist, dass so auch jetzt mittlerweile Führungen ausgebildet werden. Also im pädagogischen Kontext ist die Sensibilität oder der Umgang mit Diversität, Inklusion immer auch verankert, zum Beispiel hier im Masterstudium. Ja, also Lehrpersonen, die jetzt gerade im Gesundheitswesen ausgebildet werden, die haben das in ihrer Schulung zum Beispiel. Ich würde es mir mehr wünschen, wenn es vielleicht auch im ärztlichen Bereich Thema sein wird, dass da neben diesen kognitiven Hard Facts auch das Affektive mehr auch eine Rolle spielt und da eben auch die Sensibilisierung reinzubekommen und natürlich im Weiterbildungskontext auf Leitungsebenen. Ne? Also das gehört für mich zur Führungskompetenz eigentlich dazu. Also da eine Kultursensibilität zu haben.
Wenn wir uns jetzt vorstellen, so ganz praktisch, wir sind in einem Team oder wir sind in einer Schulklasse und es gibt rassistische Vorfälle. Also zum Beispiel ist da jemand, der oder die ständig beleidigt wird, vielleicht nicht so richtig dazugehört, irgendwie das Gefühl hat, es hat tatsächlich was mit Rassismus zu tun und erlebt das so im Alltag. Wenn die Person dann Hilfe sucht und zum Beispiel zum Lehrer geht, zur Vorgesetzten geht, was kann dann passieren? Also was kann sowas auch für eine Gruppe für Konsequenzen haben, dass es besser wird in dem Moment und die betroffene Person geschützt wird?
Also wichtig ist natürlich, wenn betroffene Personen äußern, dass sie bestimmte Aspekte für diskriminierend empfunden haben, sollte man das erstmal prinzipiell so registrieren. Und nicht erstmal auf Abwehr gehen. Es ist wichtig, dass man erstmal das so aufnimmt. Und dann ist es vor allen Dingen auch wichtig, sich darüber zu reflektieren und wirklich auch die betroffenen Perspektive hier auch sprechen zu lassen. Ganz, ganz, ganz wichtig, dass es eher aus Sicht des Betroffenen geht, nicht aus Sicht des Täters, weil ganz häufig die ausführende Ebene das eher, und ich spreche hier eher von unbewussten, subtilen Rassismus diskriminieren. Also nicht von Beleidigungen. Es gibt ja ein Spektrum. Es gibt bestimmte Begriffe, die sind eine absolute Red Flag, sage ich immer. Die sind Beleidigungen. Aber es gibt viel, viel mehr Situationen, wo es wirklich grenzwertig ist, die dazu eben wirklich auch führen, dass ich mich anders fühle. Das ist ja sozusagen dieser Othering-Effekt. Und da reicht zum Beispiel die Frage, woher kommst du wirklich? Das ist ja schon so dieser typische klassische Effekt und das kann man eigentlich nur durch Aufarbeitung und durch Reflexion bearbeiten.
Sie haben es vorhin schon angesprochen, dass es da durchaus auch Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, also wie da Diskriminierung, Rassismus erlebt wird. Jetzt ist der MT-Beruf stark weiblich geprägt. Wie erleben Sie das? Also gibt es da vielleicht auch bei Ihren Schülerinnen noch eine andere Art von Erfahrung, die die Männer so nicht machen?
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es hier zu einem intersektionalen Phänomen kommt, dass ich sozusagen vielleicht durchaus andere oder in Anfang weniger Diskriminierungserfahrung gemacht habe als eine schwarze Frau im MT-Beruf. Also das weiß ich definitiv, weil ich mich mit dem Phänomen Intersektionalität stark beschäftigt habe im Rahmen meiner Masterthesis und ich das auch für einen sinnvollen Ansatz finde. Und ich finde auch, dass wir in den gesellschaftlichen Diskurs, aber auch im institutionellen Diskurs, was Thema Diskriminierung und Rassismus angeht oder generell Diskriminierung angeht, die Intersektion immer noch ein bisschen unterschätzen. So, ne? Wir sind immer nur eindimensional, ne? Also was das angeht. Wir möchten Gendergerechtigkeit, ne? Wir möchten keinen Rassismus, aber dass das zusammen sich potenziert, das wird wenig noch mit bedacht. So, gerade auch in der Konzeption von Präventionsmaßnahmen, da würde ich mir mehr wünschen, dass da mehr Expertise reinkommt. Ergo, wir brauchen Leute, die sich damit richtig gut auskennen und das auch in ihrer Kompetenz haben. So.
Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie sich verschiedene Formen von Diskriminierung auch überlagern können. Das heißt, gerade Frauen mit Migrationshintergrund sind da besonders betroffen. Wie kann man die im Berufsumfeld besonders unterstützen?
Also ich sage ja immer, ein gutes Instrument ist Power-Sharing, Förderung zu ermöglichen oder im Endeffekt eine Sichtbarkeit erhöhen. Das heißt, wir brauchen gerade was Frauen mit Migrationshintergrund eigentlich Role Models, die im Endeffekt führen oder es ermöglichen, dass sich jemand damit identifizieren kann.
Und wenn man dann Vorbilder hat, quasi wird es auch für die anderen leichter, oder?
Richtig, ja. Es ist zumindestens ein kleines Licht am Tunnel zu sehen. Ja.
Das bringt ja schon eine ganze Menge, wenn man einfach nicht das Gefühl hat, ich bin hier ganz alleine und irgendwie werde ich diskriminiert auf verschiedene Arten, sondern man sieht, jemand anders hat es geschafft, ist da souverän mit umgegangen, hat erfolgreich Karriere gemacht und so weiter, ne?
Richtig. Und das ist nicht zu unterschätzen, ne? Also ich habe ja gerade auch im Rahmen meiner Masterarbeit mit auszubildenden Personen mich unterhalten, die selber auch Migrationshintergrund und Rassismuserfahrungen haben. Und gerade die Rolle, ich als Rolle als Lehrer plus als Schulleitung, ich habe einen enormen Einfluss. Das war mir gar nicht so bewusst. Also ich sehe daran eine super Kompetenz, also eine Qualifikation auch, wo ich sage, ich bräuchte das in meinem Team, weil ich genau weiß, welchen Effekt das für auszubildende Personen hat. Na, wenn ich zum Beispiel eine Frau mit Hijab bei mir im Team habe, die im Endeffekt bei mir unterrichtet.
Sie haben es ja eben auch schon angesprochen, es betrifft auch Sie persönlich, ne? Als Person of Color, die Schulleiter geworden ist, Sie sind ein Vorbild. Merken Sie das im Alltag?
Ja, ich merke das im Alltag in der Zusammenarbeit mit den Auszubildenden, dass die Lebensrealitäten teilweise gleich sind. Ja? Wir haben eine höhere Sensibilität, definitiv Rassismusphänomene zu melden. Das ist auf jeden Fall da. Ja, wenn ich das vielleicht einfach auch so vergleiche mit meiner Lehrzeit als Lehrer und jetzt als Schulleitung, merke ich, dass das mehr kommuniziert wird, weil man davon ausgeht auch, aufgrund dessen, dass ich auch die Expertise habe und mich damit engagiere und es auch strukturell verankert habe, dass die Außenminister, es hat eine Konsequenz, also keine Konsequenz, aber wir reden darüber und wir gehen ins Gespräch und es wird auf jeden Fall eine Maßnahme erfolgen. Ich bin kein Fan von einer Konsequenz, dass ich vielleicht eine weiße Person, die dann vielleicht unbewusst ein Diskriminierungssetting erschaffen hat. Ich bin ein Fan von Kommunikation und Fehlerkultur, positive Fehlerkultur. Wir müssen lernen und das, glaube ich, erkennen die Auszubildenden an meinem System der Schule.
Da können wir direkt mal bleiben bei dem Thema Bildungsprozesse, zum Beispiel bei Ihnen in der Schule, aber auch in Fortbildung. Wie kann denn bei sowas die transkulturelle Kompetenz und auch eine rassismuskritische Haltung gefördert werden innerhalb der Bildungsprozesse?
Richtig, also im Endeffekt ist es zum Beispiel so, jetzt bezogen bei uns auf die MT-Ausbildung, wir haben ja durch die Ausbildungsnovellierung eine Kompetenzorientierung, das heißt, wir bilden nicht mehr in fächerorientiert aus, sondern orientiert an Kompetenzbereichen und da haben wir den Kompetenzbereich der Kommunikation und der Kompetenzbereich der Selbstkompetenz. Und da gehört zum Beispiel im Endeffekt diskriminierungssensible Sprache, Sprachgebrauch für mich herein. Für mich gehört da aber auch rein rassismuskritische Haltung, also Reflexionsfähigkeit überhaupt. Das kann man im Endeffekt gut kombinieren, unabhängig davon, ob ich jetzt eine MT-Schule bin oder ob ich eine Gesundheitsfachschule bin. Ich finde, das kann man auch verankern in die ärztliche Ausbildung, ins Studium. Sobald man den Deckel kompetenzorientiert hat, ist das definitiv für mich gegeben, weil es gehört für mich zu einer professionellen Handlungskompetenz dazu.
Jetzt gibt's zum Beispiel die Charta der Vielfalt als eine Möglichkeit, sich als Unternehmen, als Organisation auch zertifizieren zu lassen, als ein Unternehmen, wo besonders viel Wert auf Diversität gelegt wird, wo besonders viel Wert darauf gelegt wird, Diskriminierung aller Art abzubauen. Was denken Sie darüber? Hilft sowas?
Ja, also die Charta der Vielfalt, sag ich, ist ein Einstieg, aber noch keine Veränderung. Man muss damit vorsichtig umgehen. Es kann natürlich sehr schnell Richtung Symbolpolitik werden. Ja, also wenn ich im Endeffekt wirklich sage, okay, ich habe hier mein Employment Charter der Vielfalt, weist vielleicht auch nochmal nach, dass ich einmal im Jahr einen Aktionstag mache, aber das verändert keine Strukturen. Es ist eine Sensibilisierung und es gehört dazu viel mehr. Wir müssen im Endeffekt in die Handlung gehen. Ja, also das sensibilisiert eine Haltung, aber wir müssen im Endeffekt auch in die umsetzende Handlung gehen.
Sie haben Ihre Workshops schon angesprochen und zwar nicht nur für die Schülerinnen und Schüler der Schule, bei der Sie Schulleiter sind, sondern eben auch als freier Coach, als freier Redner, der eben das auch vielleicht in anderen Zusammenhängen mal Menschen näher bringen kann. Wie läuft sowas ab? Was ist da das Konzept?
Richtig, es ist natürlich unterschiedlich, wie viel Zeit ich zur Verfügung bekomme. Na, also ich sage immer, so ein klassischer Workshop-Tag zum Thema rassismuskritische Haltung oder Rassismussensibilisierung geht im Endeffekt zwischen ein und zwei Tagen und hat auf jeden Fall theoretische Inputs. Es geht da erstmal zu wissen, was ist überhaupt Rassismus, ne? Durch Impulsvorträge, und dann hat so ein Workshop ganz, ganz, ganz viele Reflexionsübungen. Also wir schauen uns unter anderem an, welchen Einfluss hat erstmal gesellschaftliche Positionierung, welchen Einfluss haben Privilegien, dass wir sozusagen in unterschiedlich interaktive Übungen erstmal eine Reflexion der eigenen Privilegien als auch Privilegien von unterschiedlichen Personen mit unterschiedlichen Diskriminierungs- oder Diversitätsmerkmalen. Genau.
Was wünschen Sie sich noch? Also wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, dass es wichtig ist, zu dem Thema zu sensibilisieren, da mehr Informationen zu schaffen, wie kann man da vorgehen? Also was wünschen Sie sich von der Gesellschaft, von der Politik, damit es einfacher wird?
Damit es einfacher wird, erstmal zu realisieren, dass der erste Zugang da ist. Man muss sich im Endeffekt damit nur einfach mal beschäftigen. So. Man kommt sehr schnell an Literatur, man wird stark sensibilisiert. Von daher glaube ich, ist das eigentlich schon ein Start, dass ich sage, okay, wir sind im Endeffekt jetzt da, wo wir sagen, okay, wir sind sensibilisiert. Es sollte sich in die Handlung verändern. Und da sind wirklich institutionelle Veränderungen. Also man muss eben wirklich Arbeitsprozesse kritisch hinterfragen, die dazu führen, eben, dass gesellschaftliche Ungleichheiten existieren. So. Und das kann man eben nur durch Veränderungen, institutionell, und die dann eben zu strukturellen Veränderungen führen.
Vielen lieben Dank, Herr Möller, für diese Einblicke und Informationen rund um das Thema Rassismus. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der aktuellen Folge von MT im Dialog Stimmen aus der Praxis angekommen. Wenn Sie in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns am besten in einem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie uns am besten. Die Adresse ist podcast@mtdialog.de.